Die Fragen nach dem glaubst du oder glaubst du das nicht, können wir natürlich noch ein bisschen weitermachen. Wir haben vor, am 18. Juli hier als Gemeinde unseren Taufgottesdienst zu feiern. Glaubt ihr, dass wir diesen Termin wirklich auch halten können? Super. Aber ich muss euch sagen, du hast sogar einen Zettel noch. Das allein, wenn wir das glauben, macht diese Taufe noch längst nicht zur Glaubenstaufe. Da geht es um einen ganz anderen Glauben und die Bedeutung dieses Glaubens wird im Neuen Testament, gerade in der Apostelgeschichte, immer wieder beschrieben, wenn da eben etwas über Taufen berichtet wird. Und da will ich einen Abschnitt vorlesen aus Apostelgeschichte 16. Gelobt sei, wer eine Bibel dabei hat, weil ich jetzt auch wegen Planungen von draußen keine PowerPoint hat, aber wie gesagt, wir können eine Bibel mitbringen. Apostelgeschichte 16, Abvers 13, da ist ein Abschnitt, was der Paulus auf seiner zweiten Missionsreise erlebt hat. Das sind nur drei Verse, die könnt ihr also selbst ohne Bibel auch gut im Kopf behalten. Apostelgeschichte 16, Abvers 13. Am Sabbat gingen wir, also der Paulus und seine Mitarbeiter, vor das Stadttor der Stadt Philippi hinaus an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten. Nachdem wir sie gefunden hatten, setzten wir uns und sprachen zu den Frauen, die dort versammelt waren. Eine dieser Frauen hieß Lydia und war eine Purpurhändlerin aus Thyatira. Sie war gar keine Jüdin, hielt sich aber zur jüdischen Versammlung. Der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie gut zuhörte und bereitwillig aufnahm, was Paulus sagte. Sie ließ sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, taufen. Danach lud sie uns ein und sagte: Wenn ihr wirklich überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie drängte uns so lange, bis wir nachgaben. Soweit dieser kurze Bericht aus Apostelgeschichte 16. Eigentlich ist es ziemlich mies, was der Paulus bis dahin erlebt hat. Alles läuft anders als erwartet. Ich kann mir vorstellen, dass der Paulus ziemlich enttäuscht war über seine zweite Missionsreise, die er nach seiner doch ziemlich erfolgreichen ersten Missionsreise gestartet hat. Denn nichts ging. Immer wenn er versucht hat, irgendwie was zu in Städten, die er sich da in der heutigen Türkei ausgesucht hat, die zu besuchen, klappte es nicht. Die Möglichkeiten waren dahin, er landete einfach nicht. Nichts funktioniert. Hat Paulus sich womöglich geirrt, als er da eine weitere Missionsreise anfangen wollte? Aber dann, ein Hoffnungsschimmer, und zwar gerade als es ganz dunkel und tiefste Nacht war, im wirklichen Sinne. Denn in der Nacht bekam der Paulus eine Vision im Traum geschenkt. Und da zeigte ihm der Heilige Geist, wie es weitergehen kann, nämlich, dass er auf das europäische Festland übersetzen sollte. Und da sollte er missionieren. Und einige Verse vorher steht dann drin: Sie sind zuversichtlich, dass Gott sie dahin berufen hat, um das Evangelium zu verkünden. Wow, jetzt geht's los. Plätze sind noch hier irgendwo frei. Wer will, kann sich gerne da hinsetzen. Das geht schon. Der Paulus ist also auch unterwegs und geht dann auf Schnurstracks auf die nächsten größten, erste und größere Stadt zu, Philippi in Mazedonien. Und er landet da und guckt sich um und will dann da wieder missionieren, vom Jesus erzählen. Aber es ist eine Fehlanzeige. Wenn er gedacht hat, durch diese klare Wegführung durch Gott dahin würden jetzt sich sämtliche Türen öffnen für die Mission von Jesus, Pustekuchen. Es war nichts. Er hatte ja eine gewisse Strategie, gut bewährt. In der ersten Missionsreise hat er das immer so gemacht, dass er an den Orten, wo er hingekommen ist, zuerst mal zu den Synagogen gegangen sind. Zu den Synagogen, weil er da, waren ja die Juden zusammen. Und er hat gesagt, da fange ich an, anzuknüpfen vom Alten Testament her, da kennen sich die Leute aus, und erzähle, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, auf den ja die Juden alle warten wollen. Aber in Philippi findet er wohl gar keine Synagoge. Die jüdischen Vorschriften besagen, dass Synagoge heißt der Versammlungsraum, dass sich mindestens 10 Männer über 13 Jahre treffen sollen und dann ist es eine kultisch gültige Versammlung. Aber selbst diese überschaubare Zahl, 10, ist da noch nicht mal wohl zusammengekommen. Es gibt gar keine Synagoge. Die Bibel berichtet darüber gar nichts. Und am 2 Kilometer entfernten Fluss sind nur Frauen da. Nur, also in Anführungsstrichen. Aber zumindest entscheidend, dass die jüdische Gesetzgebung eben das verbietet, dass das dann eine gültige Versammlung sei in dem Synagogenrecht. Also die ganze Strategie, die Taktik, die der Paulus hatte, zuerst von der ersten Missionsreise, war ihm aus der Hand genommen. Er konnte das nicht machen und er kann mir vorstellen, dass er und seine Mitarbeiter sich fragten, wie können wir denn da überhaupt vernünftig jetzt hier missionieren oder Gemeinde bauen? Ich glaube, das ist so eine ähnliche Situation, wie wir die hier haben. Wir haben ja schon offen gesagt, wir wünschen uns so sehr, dass jetzt wir diese Corona-Bedingungen freilassen und dass wir irgendwie nicht mehr hier jetzt maskiert rumsitzen müssen und in Abstand und immer mehr Lockerungen. Wie soll man auf Abstand und mit so Einschränkungen vernünftig christliche Gemeinde bauen können? Aber worauf hoffen wir eigentlich? Natürlich, ich würde mich natürlich aufreuen, wenn es wieder so wird wie früher, ganz normal. Aber was denke ich da eigentlich? Ist nur die frühere Zeit normal? Wer weiß, vielleicht mutet Gott uns so zu, es steht ja in der Offenbarung einiges drin, dass die neue Normalität eben immer was anderes ist. Worauf hoffen wir? Wem vertrauen wir uns an? Etwa den politischen oder medizinischen oder wirtschaftlichen Entscheidungsträgern? Im Kopf wissen wir natürlich genau, wir sollen auf Jesus allein vertrauen. Aber dass es wirklich ins Herz, in den ganzen Körper rutscht, dass wir uns da echt gut aufgehoben wissen und vom Lebensgefühl merken, Jesus lebt und er geht mit uns oder er ist sogar immer einen Schritt voraus. Der weiß schon, was im Sommer ist und dann im Herbst ist und so weiter und so fort. Und wir können uns ihm anvertrauen und ihm nachfolgen. Der Paulus, der scheint diese Flexibilität gehabt zu haben, als er da endlich in Philippi angekommen ist, nach so viel Frust in seiner zweiten Missionsreise. Und er merkte, der Frust hört nicht auf. Auch jetzt kann er nicht mehr so weitermachen, wie er das gewohnt war, zu missionieren. Aber er hat es gemacht. Er hat sich darauf eingestellt. Er hat gemerkt, oh, es ist wahrscheinlich ein bisschen anders hier, andere Länder, andere Sitten. Und er hat versucht, das Evangelium weiterzusagen und hat darauf sich verlassen, Gott will sein Reich bauen. Und er macht es, auch wenn es vielleicht ganz klein anfängt, wie so ein Senfkorn. Und daraus wird dann ein großer Strauch. In diesem Bericht steht ja, als der Paulus da gepredigt hat, dass der Herr der Lydia, dieser einen Frau, das Herz öffnete, sodass sie gut zuhörte und bereitwillig aufnahm, was Paulus sagte. Wow, was ist das für eine biblische Aussage? Die können wir uns wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Stellen wir uns das mal so richtig vor, dass wir also jetzt hier, also wir sind jetzt alle Frauen und sind auch viel weniger, ja, am Fluss von Philippi sind und da hören wir diesem Paulus zu, wie der was will. Der predigt wahrscheinlich alles, was er eben so auch auf der ersten Missionsreise gepredigt hat, dass Jesus Christus alle Menschen lieb hat und für sich, sie für die sich hingegeben hat. Dass er sie so lieb hat, dass er seine Liebe ihnen beweist, indem er sie mit dem Schöpfer versöhnt. In versöhnter Beziehung zum Schöpfer zu leben, um Frieden zu kriegen mit Gott, mit sich selbst und auch mit den Nächsten. Und dann predigt er das. Und nun liegt es an den Zuhörern, darauf zu reagieren und sich darauf zu verlassen, was sie hören und sich mit Gott durch den Glauben an Jesus Christus versöhnen zu lassen. Und diese Reaktion darauf, dass Zuhörer reagieren darauf, was an Aktion Gottes gepredigt wird, diese Reaktion ist allein Gottes Wirken. Der Herr tut hier dieser einen Frau Lydia das Herz auf. Er öffnet das Herz für ein geistliches Verständnis. Das biblische Fachwort dafür heißt Offenbarung. Also nicht das letzte Buch in der Bibel, die Offenbarung des Johannes, sondern Offenbarung, dass Gott etwas öffnet, ein Verständnis zu öffnen, nicht nur vom Kopf, sondern bis zu den Füßen. Dass wir persönlich angesprochen, berührt, betroffen sind. Dass wir den Durchblick bekommen in Gottes Wahrheit, in Gottes unsichtbare Dimension, in seinen Horizont hinein. Es bedeutet, dass kein Mensch Gott von sich aus erkennen kann, wenn nicht Gott ihm sich zeigt, sich vorstellt, wer er ist. Wie damals dem Mose, der diese komische Erscheinung hatte mit dem brennenden Dornbusch. Und dann hört und merkt, da stellt sich Gott mir persönlich vor, mit Namen. So in der neutestamentlichen Verkündigung zu sagen, Jesus Christus ist die persönliche Vorstellung des allmächtigen Schöpfergottes, der sie nichts anderes lieber will, als sich mit seinen Geschöpfen, mit den Menschen zu verbinden und zu versöhnen. Das schenkt Gott allein. Und wer diesen Durchblick hat, der soll im vertrauensvollen Gehorsam Ja sagen. Dieser Lydia offenbart sich Gott und sie merkt, das, was ich so höre von diesem mir unbekannten Mann, trifft voll auf mich zu. Und die Konsequenz ist, wie es hier in der Bibel steht, sie nimmt bereitwillig auf, was Paulus sagte. Und in dem Augenblick geschieht das, was im Johannesevangelium, Johannes 1, Vers 12, drin steht: So viele aber Jesus Christus aufnahmen, denen gab Gott das Recht, seine Kinder zu werden. Wir Menschen, wir Geschöpfe, kommen in die Familie Gottes hinein. Seitdem dürfen wir das Vater unser beten, dass wir zu Gott Papa sagen dürfen. Und in diesem Johannesevangelium steht drin, dass Gott schenkt, dass wer Jesus aufnimmt, Gottes Kind wird, dass er das schenkt, wer an den Namen des Jesus Christus glaubt. Und dieses neue Leben, in diese Familie Gottes hineingeboren zu werden, ist so ähnlich wie unser Leben. Niemand von uns hat sich selber auf die Welt gebracht, sondern wir wurden von unserer Mutter geboren. Das Leben ist ein Geschenk. Wie das auch abläuft, gut oder schlecht, leicht oder schwer, aber dass wir überhaupt leben können und lebendig sind, das ist ein Geschenk, was niemand sich selbst geben kann. Der Petrus schreibt das mal in seinem ersten Brief zu denen, die da an Christus glauben: Ihr seid neu geboren worden, das verdankt ihr nicht euren Eltern, die euch das irdische Leben schenken. Nein, Gottes lebendiges und ewiges Wort ist der Same, der neues, unvergängliches Leben in euch hervorgebracht hat. Genial. Von Gott geschenkter Glaube, dass hier die Lydia das Herz geöffnet kriegt und merkt, das ist meine Wirklichkeit, mit diesem Gott verbunden zu sein. Und deswegen wendet sich die Lydia nach dem Gottesdienst ja auch dann Paulus sagt, also hast du gerade eben fertig gepredigt, also das glaube ich jetzt, das nehme ich an. Und dann sagt sie zum Schluss: Wenn ihr wirklich überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Also es geht weiter im Glauben, Gutes zu tun. Es geht der Lydia um den Glauben, den sie in dieser Verkündigung, in der Predigt von Gott geschenkt bekommen hat. Und ich sage euch, hier bei uns in der Christusgemeinde Steinheim, in jeder Predigt, in jeder Bibelarbeit von Hauskreisen, in jeder Andacht von allen Sippenstunden, ist genau das Ziel. Das Evangelium von Jesus Christus in das Herz zu pflanzen. Glauben zu wecken, zum Gottvertrauen einzuladen. Und dann soll diese Botschaft von dem liebevollen, lebendigen Jesus in unser Herzen wurzeln, lebendig werden, wirken, schreibt der Paulus an die Kolosserbrief, an die Kolossergemeinde im Kolosserbrief Kapitel 2. Erlebst du das? Oder wurdest du vielleicht noch nie irgendwie von Gott so tief berührt, obwohl du vielleicht schon so oft sonntags oder werktags irgendwie das Evangelium gehört hast? Wir können nicht die Offenbarung Gottes machen. Ich kann das nicht. Kein Hauskreisleiter kann das, kein Sippenführerin oder Sippenführer. Aber wir stellen uns denen zur Verfügung und möchten dieses Wunder erleben. Es ist ein Gebetsanliegen. Und wenn ich vorhin mal sage, wer vielleicht hier sitzt und das noch nie erlebt hat, betest du womöglich gar nicht dafür. Du darfst dafür beten. Bete doch, dass Gott wirklich dich ganz fest berührt, dass es so eine Heilsgewissheit wird in deinem Herzen, in deinem Sinn, in deiner Seele, in deinem Verstand, in allem, was dich ausmacht, dich zu durchdringen. Gott schenkt den Glauben, aber du kannst dafür beten, dass diese Offenbarung, dieser Durchblick gegeben wird. Und übrigens, das ist eine Gebetsaufgabe für alle hier. Frank, du hast von der Bauwoche erzählt, eine Gemeinschaftsaufgabe von so vielen Leuten und dann ist das eine Werk hier fertig geworden. Und so ist es auch. Geistlich wirksame Gottesdienste, geistlich wirksame Hauskreisstunden, Sippenstunden ist eine gemeinschaftliche Gebetsaufgabe. Dass wir nicht nur hier sitzen für uns, so wie im Fernsehprogramm, mal gucken, wie das Programm ist und dann zapp ich vielleicht mal weiter oder denke an was anderes. Wir sind doch hier keine Unterhaltungskünstler. Wir wollen diese geistliche Wirkung erreichen und das ist eine Gebetsaufgabe von allen hier, die hier sitzen. Herr, öffne du das Herz von mir und von allen anderen, dass wir so verstehen, dass wir was damit anfangen können, dass das dein Heiliger Geist es so übersetzt, was da jeweils gesagt wird, dass es zündet. Das macht diese Offenbarung von der Lydia aus. Gott schenkt Glauben, Gott will Glauben geben und wir dürfen und sollen dafür beten, dass wir dieses Geschenk bekommen. Kann es sein, dass vielleicht die einen oder anderen sagen, Mensch, das hat der Uli schon 20 Minuten gepredigt, aber doch einfach über die Taufe predigen. Wann kommt er denn dazu? Ja, ich habe eigentlich schon die ganze Zeit darüber gepredigt. Denn Glaube in diesem Sinne, wie die Bibel das jetzt hier deutlich macht, ist unverzichtbar für die Taufe. Bei der Taufe, wie es in der Bibel bezeugt wird, geht es um diesen lebensschaffenden Glauben von dem lebendigen Gott. Sie ist ja eine Glaubenstaufe. Und deswegen kann in diesem Bibelabschnitt jetzt hier auch von der Lydia in Philippi das praktisch nur so nebenbei in einem Nebensatz erwähnt werden. Sie ließ sich dann mit allen, die in dem Haus lebten, taufen. Sie wurde getauft, als Jesus ihr den Durchblick gegeben hat und sie erkannte, der lebt ja wirklich. Mein Horizont, den ich bis jetzt hatte, hier immanent, was ich so alles gedacht hatte, oder vielleicht war sie irgendwie religiös, esoterisch, irgendwie angehaucht oder sowas. Alles Kindtop, jetzt mag ich, was wirklich dran ist. Mir ging es auch so. Es ist ganz wichtig, dass wir das erleben, dass wir den Durchblick haben, dass das, was wir hören, nicht nur gute, tolle, rhetorisch gefeilte, menschliche Ergüsse sind, sondern dass der Herr selbst zu uns redet. Bei mir war das am 18. September 1974. Ich weiß es noch ganz genau. Da war das eine Veranstaltung abends und da merkte ich, wow, mein Horizont öffnet sich. Der Himmel ist nicht leer, wovon ich damals überzeugt war. Das ist ja wirklich, wirklich eine Wirklichkeit, was da vorne her geredet wird. Und da war ich berührt und betroffen und hatte nicht viel Ahnung. Aber das Einzige, was ich Ahnung hatte, war, das wurde mir oft genug schon erzählt, dass da dieser Jesus sei, der für so Leute, wie ich es damals war, am Kreuz sein Leben gegeben hat, damit die Verbindung zu dem lebendigen, wahren Gott wieder in Ordnung kommt oder hergestellt wird. Und da habe ich nichts anderes getan, als möglichst schnell an diesem Abend diesen Entschluss festzumachen und zu sagen, ja, wie die Lydia hier, ich nehme bereitwillig Jesus auf in meinem Leben als Herrin, als Erlöser. Und seit der Zeit, das ist ja schon länger her, habe ich wirklich einen weiten Horizont im Leben. Ich lebe auf der Folie der unsichtbaren Wirklichkeit, den ich vorher als Atheist überhaupt nicht hatte. Es wurde was lebendig. Und dann habe ich mich taufen lassen. Die Lydia hat sich taufen gelassen. Die machte ziemlich schnell damals, schneller als ich damals, Nägel mit Köpfen. Die hat gesagt, gut, da ist Wasser, Paulus kann taufen, also jetzt lasse ich mich taufen. Mit all denen zusammen, die auch da gehört haben und geglaubt haben. Ich weiß natürlich, dass ihr diese Berichte in der Apostelgeschichte die erste Generation im Glauben eben bezeichnen. Also niemand von denen, der Lydia und anderen, wuchs in einem sogenannten christlichen Elternhaus auf. Die Bekehrung von der Lydia zum Beispiel ging von 0 auf 100. Gell? Von jetzt auf gleich machen die, wow, das ist so. Und heute erleben etliche, wo die Eltern schon ihnen Jesus lieb gemacht haben, das ganz anders. Sie wachsen sozusagen langsam, aber sicher in den Glauben hinein. Vielleicht ähnlich wie der Timotheus, über den, was berichtet wird, auch Apostelgeschichte 16. Aber wirklich für die Tauffrage, ob die Taufe dran ist oder nicht, ändert es eigentlich nichts. Weil für die Taufe, sagt die Bibel ja, das sind die Leute, die sich zu Jesus bekehrt haben. Die den Glauben geschenkt bekommen haben von Gott, das ist wirklich eine Wirkung in meinem Leben. Ich will jetzt mit diesem Herrn Jesus Christus leben. Und dann spielt es keine Rolle, ob man von klein auf was da gehört hat oder eben relativ frisch und noch nicht so viel gehört hat. Wichtig ist, ob man den Glauben hat, das Vertrauen hat und sagt, ja, Jesus, du meinst mich, davon bin ich absolut überzeugt. Ich will mein Leben nicht mehr ohne dich leben. Gott sei Dank, dass du da bist und dass ich jetzt mich auf ewiges Leben freuen kann. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil du so toll bist. Denn manche denken vielleicht jetzt, oh, bin ich denn schon fest und sicher genug im Glauben, wenn ich vielleicht jetzt wie der Uli schon 40 Jahre oder noch länger gläubig wäre, sowas dann ja, aber kann ich ja nicht vorweisen, das geht ja irgendwie nicht. Niemand kann für seinen Glauben garantieren, ob er durchhält. Ich nicht. Ich befinde mich da in guter Gesellschaft, wie der Petrus. Der hat auch den Mund voll gemacht, voll genommen und hat gesagt, oh super, ich werde immer zu Jesus stehen. Und dann hat er Jesus verleugnet. Und was antwortet Jesus ihm da? Guter Mann, ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist meine Sicherheit. Darauf verlasse ich mich, dass Jesus mich unterstützt, dass mein Vertrauen nicht aufhört, solange ich hier auf der Erde bin. Und bis ich dann entrückt werde oder starb oder sowas jedenfalls, dass ich dann in den Himmel kommen darf. Mein Glaube hängt von Gottes Stärke ab. Und bei der Lydia ist es auch so. Von Start weg, wir wissen ja nicht, wie sich diese Frau weiterentwickelt hat, ist der Glaube in Jesus Christus verankert. Das gibt ihr Sicherheit, weil Jesus stark ist. Deswegen lässt sie sich taufen. Die Lydia hat dem Evangelium, das Paulus gepredigt hat, vertraut. Und dann ließ sie sich anschließend wie selbstverständlich eben taufen, weil das dazugehörte. Sie hat von Jesus den Durchblick bekommen, gemerkt, er ist mein Herr, mit ihm will ich mein Leben führen. Und deswegen ist ihr Glaubensleben von Anfang an von Gott geschenkt, von Gott getragen, von seiner Stärke abhängig. Und die Lydia ist davon überzeugt, Jesus Christus ist so stark und so liebevoll, dass ich jetzt mich taufen lasse und dann mein Leben im Vertrauen wagen kann. Was daraus geworden ist, besagt die Bibel gar nicht. Ich wünsche uns, dass wir so ein Vertrauen erleben wie diese Lydia. Dass Jesus uns ergreift. Dass, wenn wir es noch nicht gemacht haben, den Schritt im Vertrauen zur Taufe machen. Und ihm uns anvertrauen. Von Anfang bis zum Ende des Glaubenslebens. Das gute Werk, was Jesus in uns begonnen hat, das wird er auch vollenden. Da bin ich hundertprozentig sicher. Der Paulus auch, schreibt er auch in Philipper 1, Vers 6. Könnt ihr nochmal nachlesen. Darin liegt die Sicherheit. Ich will dafür beten. Jesus Christus, in dem Leben, was wir mit dir in Verbindung leben dürfen, geht es nicht um uns und unsere Stärke und Leistung und sonst was, sondern es geht um deine Treue und deine Liebe und deine Barmherzigkeit und deine Wahrheit und deine Gerechtigkeit und deine Majestät und deine Güte, um alles von dir. Und du schenkst Vertrauen zu dir. Du wirbst um Vertrauen. Du bist wirklich vertrauenswürdig. Ach Herr, diejenigen, die jetzt immer vielleicht noch zweifeln oder nicht sicher sind, macht es doch durch deinen Heiligen Geist, dass sie ihrem Herzen einen Schubs geben und dich als vertrauenswürdig anerkennen. Und das dann auch offenbar machen und bekennen und sagen, ich bin dabei, ich sage es ganz klar und offen und zeige es auch in der Taufe. Wie die Lydia damals, dass wir auf dich sehen. Und dich den Herrn sein lassen, von Anfang bis zum Ende. Amen.